unserem Karfreitagsgottesdienst. Wir wollen den Gottesdienst gemeinsam feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was Sie gerade gesehen haben, leider ohne Musik, aber das war auch nur Begleitmusik, das haben wir beim Willow-Kongress gesehen, am Anfang einer Einheit dort, bevor dann etwas gesagt wurde. Ich fand das sehr ansprechend, weil mir ging es so, dass ich immer schon versucht habe zu erkennen, welche Situation wird gerade dargestellt. Und das mag sein, dass man unterschiedlich darüber das empfunden hat. Mir ging es so beim ersten Mal, wie ich das gesehen hatte, für mich waren das am Anfang Brot und Wein. Zwischendurch habe ich auch den gesehen, der von den Männern getragen worden ist, wo das Dach abgedeckt worden ist, heruntergelassen worden ist zu Jesus. Ich habe das Kreuz gesehen, ich habe das Grab gesehen und auch vielleicht ein Vorgriff am heutigen Tag. Zum Schluss das Wort, das uns geblieben ist, oder das Leichentuch, auch das kann man unterschiedlich interpretieren. Und diese Strahlen, die dann das beendet haben. Aber so weit sind wir nicht. Wir sind heute beim Karfreitag angekommen. Die Passionszeit, sozusagen Höhepunkt Karfreitag, Ostern und heute Karfreitag. Wir wollen auch mit unseren Liedern, was wir singen, uns auch ein Stück an die älteren Lieder da beim ersten Lied anlehnen. Eins von den bekannten Kirchenliedern des Karfreitags. O Haupt voll Blut und Wunden. Und wir wollen dazu auch die Kollekte einsammeln.
Ich lese den Text zu Karfreitag aus dem Lukas-Evangelium. Sie führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten die Soldaten einen Mann aus Cyrene mit Namen Simon an, der gerade vom Feld in die Stadt zurückkam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Eine große Volksmenge folgte Jesus, darunter auch viele Frauen, die sich auf die Brüste schlugen und laut weinten. Aber er drehte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, klagt nicht um mich, klagt um euch selbst und um eure Kinder. Denn bald kommt die Zeit, dass die Menschen sagen werden: Glücklich die Frauen, die keine Kinder bekommen können. Glücklich der Schoß, der nie geboren hat, und die Brüste, die nie gestillt haben. Die Leute werden dann zu den Bergen sagen: Stürzt auf uns, und zu den Hügeln: Begrabt uns. Denn wenn schon das grüne Holz vom Feuer erfasst wird, wie wird es dann erst dem Dürren ergehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus: Anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten: Hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpfte ihn: Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch und Jesus rief laut: Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles gesehen hatte, pries er Gott und sagte: Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig. Er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt. Auch die Frauen, die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die Frauen sahen dies alles mit an.
Wir wollen zusammen beten. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, zusammen Gottesdienst feiern. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass du dein Leben gegeben hast, dass du alles für uns getan hast. Und Herr, hab auch Dank, dass wir wissen dürfen, was danach geschah. Dass wir nicht jetzt in Trauer oder Angst oder Ratlosigkeit verfallen müssen, wie die Jünger, für die es in der Situation doch viel schlimmer war, weil für sie doch alles zusammenbrach scheinbar. Hab Dank, Herr, dass du das für uns getan hast. Herr, wir wollen dich aber auch bitten, für die, die jetzt unterwegs sind und nicht hier sein können, für die Kranken, wir wollen dich da besonders für den Andreas Wilfrath und den Jogi Petrat bitten. Herr, wir möchten dich bitten für die Regierung in der Welt. Herr, mit Hoffnung haben wir die diplomatischen Bemühungen verfolgt, die in der Ukraine Frieden schaffen sollen oder zumindest erste Schritte in die Richtung bringen sollen. Herr, wir möchten dich bitten, dass diese Schritte, die dort besprochen worden sind, jetzt auch umgesetzt werden. Herr, wir möchten dich für die Regionen bitten in unserer Welt, wo Krieg und Hunger herrscht. Sei du den Menschen nahe. Ja, Herr, wir wollen zusammen zu dir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So, jetzt.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr aufstehen, ihr könnt aber auch sitzen bleiben, das stört überhaupt nicht. Genau, wir wollen mit den Liedern Gott begegnen und Jesus die Ehre geben, eben weil er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und genau, wenn ihr mögt, könnt ihr aufstehen, ansonsten könnt ihr auch einfach sitzen bleiben.
Meine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt, lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für dein Gott. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu.
Yeah. Wir haben in diesem Gottesdienst auf das Kreuz geschaut, den Ort, wo Jesus Christus starb für uns. Und ich möchte jetzt in meiner Predigt dem Zusammenhang nachgehen zwischen Karfreitag, zwischen dem, was am Kreuz geschah, und unserem Thema, was uns in diesem Quartal beschäftigt, einander begegnen, Gemeinschaft. Welche Auswirkungen hat Leiden und Sterben von Jesus, sein Tod am Kreuz, auf unser menschliches Miteinander, hier in der Gemeinde oder auch in der Familie, im beruflichen Umfeld, unter Freunden? Und ist es nicht so, es gibt nichts, was wir uns mehr erhoffen und ersehnen als gute Gemeinschaft mit anderen Menschen? Und gleichzeitig gibt es auch nichts, was so problematisch und schwierig werden kann wie Gemeinschaft. Wo wird das besser deutlich als in der Ehe, in der Partnerschaft zwischen Mann und Frau? Am Anfang und hoffentlich auch zwischendurch romantische Liebe, der Himmel voller Geigen, und wie schnell kippt das Ganze dann und das Miteinander wird zur großen Belastung bis hin zum Albtraum? Oder was gibt es Schöneres, wenn man ein tolles Team auf der Arbeit hat, motivierte und qualifizierte Kollegen, mit denen man an einem Strang zieht, gemeinsam arbeitet? Und wie sieht die Realität aus? Schon in einer repräsentativen Studie von 2002 hieß es, dass gut 11% der Erwerbstätigen in Deutschland Mobbingopfer sind. Und das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Leitung, die kontrolliert und nicht vertraut, unter Kollegen Klatsch und Tratsch und. Und in unserer Gemeinde Ist da Gemeinde, Gemeinschaft, sicheres Terrain, ist da alles anders? Nein. Auch hier bei uns nicht der Himmel auf Erden. Hoffnungen werden enttäuscht. Menschen fühlen sich alleingelassen, nicht wertgeschätzt, nicht ernst genommen. Auch das kommt vor. Wie kann uns da der Karfreitag helfen? Was sagt uns Gott durch sein Wort? Und ich lese uns den Predigttext und bitte nicht erschrecken, auf den Zetteln steht viel Bibeltext, aber eigentlich mein Predigttext ist nur der fettgedruckte Vers, Titus 2, Vers 14. Und auf die anderen Verse werde ich im Lauf meiner Predigt zu sprechen kommen. Dort heißt es, er, Jesus Christus, hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und das alles daran setzt, das Gute zu tun. Mein erster Gedankenkreis, Jesus starb am Kreuz und er schenkt uns Vergebung. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Darum geht es zu Karfreitag. Jesus starb am Kreuz und nicht irgendwie, sondern für uns, stellvertretend für unsere Schuld. Und schuldig werden wir immer wieder, vor allem und eigentlich nur im Umgang mit einem anderen, sei es mit einem Menschen, mit Gott und manchmal auch im Umgang mit uns selbst. Und das Leben von Jesus für unser Leben, das war der Preis, den Jesus gezahlt hat für unsere Schuld. Er litt am Kreuz an unserer Stelle. Das Böse, was in unserem Leben geschieht, wo führt es hin? Am Kreuz sehen wir es. Aber nicht wir hängen dort, sondern Jesus. Und das tat er, um uns zu befreien von aller Schuld, damit wir Vergebung erlangen können, einen höchstoffiziellen Schuldenerlass bei der höchsten Instanz in diesem Universum und so frei werden. Frei werden von den dunklen Schatten unserer Vergangenheit, unseren Fehlern, unseres Versagens. Nicht? Eine gescheiterte Ehe, ein Fehltritt im Beruf, große Fehler im Umgang mit dem eigenen Kind oder den eigenen Eltern, eine Lüge oder ein Vertrauensbruch gegenüber Menschen, die dir nahestehen. Alle solche Dinge werden nicht ungeschehen gemacht. Aber Jesus, er hat den Preis dafür gezahlt und er gibt uns die Freiheit, Dinge in Ordnung zu bringen und neu anzufangen. Weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat, ist es heute möglich, dass wir Frieden mit Gott finden und ein reines Gewissen finden. Dass Schluss ist mit dem dauernden Empfinden, ich gebe mein Äußerstes und es genügt nicht. Denn mein Frieden mit Gott und damit auch mein Frieden mit mir selbst baut nicht auf mir mehr auf dem, was ich tue, sondern auf dem, was Jesus für mich getan hat. So schenkt uns Gott durch das, was Karfreitag geschah, neues Leben, ewiges Leben. Und es ist ja sogar noch mehr geschehen dort am Kreuz. Wenn er starb, um uns von aller Schuld zu befreien, dann meint das auch, Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir können aussteigen aus dem Wiederholungszwang schlechter Gewohnheiten. Ob das Alkoholabhängigkeit ist oder ob das eine Abhängigkeit von Pornografie, von Internetpornografie ist oder ob das unkontrolliertes Essverhalten ist. Ob das die Lust ist, zu verspotten und zu kritisieren oder ob es die Abhängigkeit von anderen Menschen ist, dass wir sagen, ja, ich muss den anderen gefallen und wenn nicht, dann fühle ich mich so schlecht. Oder ob es das Verlangen ist, dich selbst zu verletzen. Bei Jesus, mit ihm, mit seiner Kraft finden wir den Ausstieg aus solchem Verhalten, aus der Macht der Sünde heraus zu einer heilsamen Lebensveränderung. Und dabei geht es um einen Prozess, einen Weg, auf dem wir Hilfe anderer Menschen haben und bekommen. Aber durch Jesus empfangen wir die Kraft dazu. Und das, so fasst Paulus es in dem Vers 11 davor zusammen, das ist die rettende Gnade Gottes oder Luther übersetzt die heilsame Gnade, die sich am Kreuz gezeigt hat und die allen Menschen gilt. Das ist mein erster Gedankenkreis gewesen und das ist sicherlich für viele von uns eine vertraute Botschaft. Und viele von uns werden sagen, prima, durch Jesus komme ich mit Gott ins Reine und das hilft mir auch für den Umgang mit mir selbst und mit anderen. Vielleicht denken manche von uns ja auch noch an unsere Nachbarn und denken, ja, das ist auch ihre Chance, denn in Vers 3,11 heißt es, die rettende Gnade gilt allen Menschen. Aber in unserem Predigttext wird deutlich, dass der Tod Jesu noch ein zweites bewirkt hat und darum soll es jetzt gehen. Er, so heißt es in Vers 14, hat sein Leben für uns gegeben, um sich so ein reines Volk zu schaffen. Ein Volk, das nur ihm gehört und das alles daran setzt, das Gute zu tun. Durch den Tod, durch seinen Tod hat Jesus ein reines Volk sich geschaffen. Das meint, durch seinen Tod hat Jesus eine neue Gemeinschaft geschaffen, mit einer völlig neuen Qualität von Miteinander. Eine Art von Gemeinschaft, wie es sie ohne Karfreitag nie geben würde. Und diese Gemeinschaft, die gewinnt Gestalt hier, bei uns, in der Gemeinde. In der Gemeinschaft von Menschen, die durch Jesus befreit wurden von ihrer Schuld, gereinigt wurden. Jesus hat sich durch seinen Tod am Kreuz ein reines Volk geschaffen. Da klingt ein alttestamentlicher Text aus dem Propheten Hesekiel an. Und den möchte ich uns einmal vorlesen. Hesekiel 37, Vers 22. Und der steht auch auf dem Zettel. Dort heißt es, dort auf den Bergen mache ich aus ihnen, so spricht Gott der Herr, ein einziges Volk unter einem einzigen König. Sie sollen nicht mehr zwei getrennte Völker sein und auch nicht zwei getrennte Königreiche. Sie werden sich nicht mehr durch ihren Götzendienst und ihre abscheulichen Untaten verunreinigen. Ich befreie sie von ihrer Schuld und ich mache sie wieder rein. Ich bringe sie von ihren Irrwegen zurück. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und der Nachkomme Davids, der meinen Diener David gleicht, wird ihr König sein. Sie alle werden einen Hirten haben. Sie werden nach meinen Weisungen leben und meine Gebote befolgen. Ich schließe mit ihnen einen Bund für alle Zeiten und verbürge ihnen Glück und Frieden. Ich will bei ihnen wohnen und ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich habe das so ein wenig in Auszügen gelesen. Und um das zu verstehen, müssen wir den Hintergrund kennen. Im Volk Israel war die Gemeinschaft zerbrochen. Das Volk Israel war getrennt in zwei Reiche, ein Nordreich und ein Südreich. Manchmal gab es sogar Krieg zwischen beiden. Und in beiden Reichen gab es unglaubliche Missstände in der Gesellschaft. Korruption bis zum Abwinken. In der Politik, in der Regierung, in der Justiz und in der Wirtschaft. Arme und Schwache, Witwen und Waisen, Migranten, ihre Rechte wurden mit Füßen getreten. Sie wurden ausgenutzt. Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung. Lüge und Betrug gehörten wie das tägliche Brot zum Leben. Und diese Gemeinschaft, die das Volk Israel damals hatte, die war krank, die war lebensgefährlich für jeden, der dazugehörte. Und Gott verheißt durch den Propheten Hesekiel, ich werde das Volk Israel von seiner Schuld befreien und reinigen und einen neuen Anfang ermöglichen. Gott verheißt, dass das Volk Israel neu Gottes Regeln und Maßstäbe für den Umgang miteinander erlernt, dass sie im Bund mit Gott leben werden und eine heile und intakte Gemeinschaft miteinander leben werden. Da steht dieses Wort Shalom und das meint Wohlergehen, Heil, Frieden, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, die in guter Weise sich entwickelt, wo jeder seinen Platz hat und wo es miteinander Wachstum gibt, Wohlergehen. Sogar ein Hinweis auf den Messias findet sich hier. Ein Nachkomme Davids wird ihr König sein. Und Paulus macht deutlich, das alles erfüllt sich am Kreuz auf Golgatha. Nicht nur für Israel, sondern auch für uns als Menschen, die Jesus nachfolgen. Hier ist der Ausgangspunkt für unsere Gemeinschaft. Hier, Karfreitag, am Kreuz wird unsere Gemeinschaft erneuert. Und wenn Jesus einem Menschen die Schuld vergibt, dann macht er ihn auch zum Teil einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist anders, völlig anders als das, was wir als Menschen an Gemeinschaft produzieren können. Und durch Jesus ist sie zutiefst heilsam. Das ist das, was Jesus tut, was Gott durch Jesus getan hat. Aber wie geht das? Wie kann Karfreitag, wie kann das Kreuz Jesu, die rettende Gnade Gottes, denn unsere Gemeinschaft so verändern? Das ist ja kein Selbstläufer. Schauen wir doch einmal unseren eigenen Erfahrungshorizont in Sachen Gemeinde an. Es gibt nichts, was es nicht gibt, auch in der Gemeinde. Streit, Ärger, Wut, Ablehnung, Verunglimpfung, Klatsch und Tratsch, Ehebruch, Intrigen. Also was ich, glaube ich, in meinen Jahren als Pastor noch nicht erlebt habe in der Gemeinde, war ein Mord. Aber ich bin sicher, auch das kann es in Gemeinde geben und wird es schon gegeben haben. Und wie kommt es dazu, dass Karfreitag unsere Gemeinschaft prägt, verändert? Und Paulus sagt dazu in Vers 12 ein spannendes Wort, einen spannenden Satz. Dort heißt es: Die rettende Gnade bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Die rettende Gnade bringt uns dazu. Da steht im griechischen Text ein interessantes Wort. Ein Wort, das sich in unserer deutschen Sprache im Begriff Pädagogik erhalten hat. Man könnte das wörtlich übersetzen: Die rettende Gnade erzieht uns. Oder sie unterweist uns, leitet uns an. Es gibt eine heilsame Pädagogik von Karfreitag her. Und das möchte ich jetzt noch mit uns anschauen. Die rettende Gnade Gottes leitet uns an, eine Gemeinschaft zu leben, eine Gemeinschaft mit zweiter Chance. Was meine ich damit? Das Miteinander von uns Menschen ist oft unbarmherzig. Man sagt, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und bei Bewerbungen, da wird sogar vor dem ersten Eindruck noch und schon im Internet recherchiert. Und das Internet vergisst nichts. Wir werden auf unsere Fehler, auf unser Fehlverhalten, unsere Macken und Begrenzungen festgelegt. Oder wir legen andere fest. Der ist halt so unorganisiert und der bleibt auch so. Oder die hat mich verletzt, die hat mich enttäuscht. Oder der ist nicht ehrlich, auf den kann ich mich nicht verlassen. Menschen kommen bei uns so schnell in Schubladen. Und das Resultat, wenn Gemeinschaft so aussieht, ist, dass Selbstdarstellung alles ist. Ich muss alles daran setzen, cool und schick zu erscheinen, egal wie es hinter den Kulissen aussieht. Und wenn das nicht geklappt hat, dann verliere ich mein Gesicht. Dann kann ich mich nur noch zurückziehen. Dann suche ich die Distanz und dann breche ich Beziehungen ab. Und Gemeinschaft, solange ich noch drin bin, wird für mich anstrengend. Das ist Leistung pur, Hochleistungssport. Und ich bleibe inmitten vieler Menschen oft einsam. Die rettende Gnade leitet uns an, nicht nur eine zweite Chance zu geben, sondern auch dem zweiten Eindruck viel mehr Gewicht zu geben als dem ersten. Nehmen wir einmal an, wir haben es mit einem für uns schwierigen Menschen zu tun. Vielleicht haben wir einen Konflikt mit ihm oder ihr. Dann lernen wir von Karfreitag her, Jesus zu fragen: Herr, wie siehst du diesen Menschen? Was schätzt du an diesem Menschen? Warum bist du auch für ihn gestorben? Was ist da los? Jesus, was willst du in diesem Menschen entfalten? Was ist gebrochen und was willst du heilen? Und wenn wir so fragen, wenn wir so nachdenken über einen Menschen, dann öffnet uns Jesus eine ganz neue Sicht für den anderen. Und wir können so fragen, weil Jesus uns entgegengekommen ist, als wir noch seine Feinde waren, als wir für ihn höchst schwierige Personen waren. Und wir sind es ja oft immer noch. Und da kam er uns entgegen und starb für uns. Und deswegen können wir den zweiten Blick wagen, den zweiten Eindruck suchen und ernst nehmen. Und Karfreitag lehrt uns dann, mit diesem zweiten Eindruck auch gerne eine zweite Chance zu geben, weil du vergeben kannst, wie Jesus dir vergeben hat. Jesus hat diese Geschichte von dem hartherzigen Schuldner erzählt und er hat so deutlich gemacht, wie es zwangsläufig nur folgerichtig sein kann, dass wenn Jesus uns dieses große Geschenk von Vergebung von Schuld macht, dass auch wir bereit sind zu vergeben. Auf diesem Weg, eine Gemeinschaft mit zweiter Chance zu sein, leitet uns die rettende Gnade Gottes an, vor allem in drei Dingen. Das erste ist Demut. Und Demut meint an der Stelle nicht, ich ducke mich weg, ich sage zu allem Ja und Amen, ich bin immer schön angepasst. Am besten nimmt mich keiner wahr, weil ich mich so klein mache. Nein, Demut meint, ich weiß, es kommt nicht zuerst auf mich an. Denn das, was wirklich zählt und wichtig ist und hilft, das hat Jesus für mich getan und nicht ich. Er sorgt für mich, er liebt mich und Jesus hält mich. Und das macht innerlich frei. Das macht mich und dich innerlich frei, dass wir uns zurücknehmen können. Wir müssen uns nicht unbedingt verteidigen, wir müssen nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Ich habe da eine wichtige Lektion gelernt, als ich eine Zeit lang in einer Band gespielt habe, in so diesem halbprofessionellen Bereich, und da merkte ich, wie die Leute darum kämpften, ganz vorne zu stehen. Und wir hatten eine Sängerin und die ließ da wirklich kein Gras neben sich wachsen. Und ich lernte es, eine Haltung zu entwickeln, dass ich gesagt habe, ich bin hier, um zu dienen. Um in dieser Situation dazu beizutragen, dass diese Frau in ihrer Performance ihre Show machen kann und dazu einen guten Hintergrund zu leisten. Da hat mir sehr geholfen, dass ich wusste, dass Jesus mich hält und dass ich nicht mich selber produzieren muss. Und das geht ja oft in anderen Lebenszusammenhängen ganz ähnlich. Demut, das hilft auch, offen und ehrlich mit eigenen Schwächen und Fehlern umzugehen. Und ich habe das gemerkt, wie wohltuend das für mich ist, wenn ich in einer Leitungssitzung, einer Sitzung unserer Gemeindeleitung sagen kann, hier macht mir etwas Angst, hier fühle ich mich unsicher. Wenn du so etwas sagen kannst in einem Team, dann ist vielleicht die Gefahr da, dass du einen auf den Deckel kriegst und dass das ausgenutzt wird. Aber viel größer ist die Freiheit, die du gewinnst, weil du nichts mehr zu verstecken hast. Demut macht frei. Jesus hält dich. Jesus ist dein Schutz und nicht den Schild, den wir uns vor uns halten, wo wir uns einen Anschein geben. Und Demut macht uns auch frei, den ersten Schritt zu gehen, zur Versöhnung, zur Klärung. Und wo wird das deutlicher als in der Ehe, in der Partnerschaft? Ich habe dieses Bild gesehen oder gehört, da sind wir verletzt und wir sind wie in einem Käfig mit unseren verletzten Gefühlen, mit unserer Enttäuschung, mit unserem Ärger, mit unserer Bitterkeit. Und dann sind wir da in diesem Käfig und das beeinträchtigt uns und dann sagen wir, ja, ich will hier gerne raus aus diesem Käfig. Da muss jemand kommen und den Käfig aufschließen. Und den Schlüssel, denken wir so oft, hat derjenige, der uns das zugefügt hat. Oder haben diejenigen, die das getan haben. Die müssen kommen, die müssen sich entschuldigen, die müssen anklopfen und sagen, es tut mir leid. Und dann wird alles wieder gut. Dann komme ich hier raus. Und was uns Jesus lehrt, das ist, dass wir den Schlüssel selber in unserer Hand haben, dass Vergebung den ersten Schritt tut. Und nicht erst, wenn die anderen Einsicht, Schuldeinsicht gezeigt haben und sich entschuldigen. Nein, Vergebung kann und muss den ersten Schritt tun. Und das erfordert auch Demut. Weil es nicht dann darum geht, Recht zu behalten. Es geht nicht um mich, es geht um uns, es geht um die Gemeinschaft, es geht um unser Miteinander. Und das ist mir wichtiger, als dass ich Recht behalte und deswegen suche ich die Versöhnung. Das ist das Erste, was uns befreiende, rettende Gnade lehrt. Das Zweite in Sachen Gemeinschaft mit zweiter Chance, das Zweite ist Barmherzigkeit. Nicht verurteilen, meint das. Nicht einzuordnen, in die Schublade zu stecken, sondern verstehen und versuchen aufzuhelfen. Versuchen, dem anderen zu helfen, weiterzukommen. Mich zu fragen, wie kann ich diesem Menschen helfen? Wie kann ich ihm helfen, sich weiterzuentwickeln? Wie kann ich ihm helfen, anders zu reagieren in dieser schwierigen Situation? Barmherzigkeit ist etwas, was wir unmittelbar von Jesus am Kreuz lernen, der als Gottes Sohn Recht und Anlass gehabt hätte, uns Menschen zu verurteilen. Es geschah ihm nichts als Unrecht in dieser Situation. Und doch hat er das auf sich genommen aus Barmherzigkeit mit uns, weil er gesagt hat, ich will, dass die Menschen eine neue Chance bekommen, eine zweite Chance. Und das dritte, Geduld und Hoffnung. Wenn ich weiß, und weil ich weiß, dass der Gott, der mit mir fertig geworden ist, dass es derselbe Gott ist, der auch für den anderen da ist, und der wird es auch mit den anderen schaffen. Und weil ich das weiß, habe ich Geduld. Und ich weiß, das dauert vielleicht eine lange Wegstrecke, aber ich sehe eine Entwicklung. Ich erhoffe und erbete eine Entwicklung. Gemeinschaft mit einer zweiten Chance, das ist das, was wir als Gemeinde können. Das können wir gut. Nicht aus uns selbst, aber das können wir, wenn die heilsame Gnade Gottes uns anleitet, uns erzieht. Und Karfreitag ist der Ausgangspunkt dafür. Und bei alledem bleibt das ein Weg, auf dem wir gehen. Unsere Gemeinschaft wird nie vollkommen sein, aber sie wird mehr und mehr Gestalt gewinnen. Und das Ziel des Weges, das finden wir in Vers 13 angesprochen, wo es da heißt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Und er wird dann am Ende der Welt unsere Gemeinschaft vollenden. Jesus hat uns das Abendmahl gegeben, um uns anzuleiten in dieser Gemeinschaft. Das Abendmahl teilt uns diese heilsame Gnade Gottes mit. Und deswegen tut das so gut auch für unsere Gemeinschaft, für unser Miteinander, das Abendmahl zu feiern. Und wir wollen das jetzt tun, aber bevor wir beginnen mit der Abendmahlsfeier, möchte ich jetzt gerne an dieser Stelle das Ehepaar Getschmann, Gerd und Sandra Getschmann, aufnehmen in unserer Gemeinde. Und kommt bitte einmal nach vorne. Hallo, Sandra, Gerd. Ja, ihr seid ja schon eine ganze Weile bei uns und man hat es gesehen, Gerd, du bist schon am Klavier oft im Einsatz, aber dich habe ich auch zuletzt in Holzwickede zum Beispiel gesehen. Also selbst da ziehst du deine Spuren. Das ist ganz toll, dass ihr hier bei uns angekommen seid. Und dass ihr erlebt habt, dass Jesus euch hier in unserer Gemeinde geführt und gestellt hat. Und dass hier euer Platz ist. Wir freuen uns darüber sehr, dass ihr da seid, dass ihr uns mit euren Gaben bereichert. Und wir wünschen uns, dass ihr in unserer Gemeinde wirklich auch einen Raum habt, einen Rahmen findet, der euch unterstützt darin, mit Jesus zu leben. Der euch in eurem Glauben stärkt und ermutigt. Und ich habe euch zwei Bibelverse rausgesucht, die sind unmittelbar nacheinander. Also, Gerd, für dich habe ich Epheser 4, Vers 15 und für dich dann den Vers 16. Und ich lese euch diesen Vers mal vor. Also, Gerd, für dich aus Vers 15, Epheser 4. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Und Sandra, für dich dann der nächste Vers: von Christus her wird der ganze Leib, die Gemeinde, zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Manchmal ist man ja so in der Gemeinde im Klein-Klein drin, dass der Blick fürs Ganze verloren geht. Und hier, finde ich, ist so ein Blick, wie hat sich Jesus, wie hat sich Gott Gemeinde gedacht? Und deswegen habe ich gedacht, ist es gut, wenn ich euch das so einfach zu eurer Aufnahme mitgebe. Und da könnt ihr da mal reingucken, wenn euch manche Dinge vielleicht auch mal belasten oder verwirren in dem, was ihr erlebt in Gemeinde. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, danke für Sandra und Gerd. Danke, dass du sie in unsere Gemeinde gebracht hast. Danke, dass sie hier einen Platz gefunden haben. Danke, dass sie Menschen gefunden haben, denen sie vertrauen, wo sich Beziehung, Freundschaft und Nähe entwickelt hat. Danke, dass du sie mit ihren Gaben in unserer Gemeinde gebrauchst, dass wir uns daran freuen können. Und wir bitten dich, Jesus, dass auch wir für sie zum Segen werden. Dass Sandra und Gerd erleben, dass sie in unserer Gemeinde Trost, Ermutigung und Auferbauung finden, um in ihrem Glauben, in ihrem Leben mit dir, Jesus, zu wachsen. So bitten wir dich, Jesus, dass du uns miteinander segnest. Danke. Amen. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Wir haben noch ein Starter-Kit für euch. Okay. Bitte schön. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern und ich lese uns dazu die Einsetzungsworte, wie wir sie im 1. Korintherbrief finden. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr von diesem Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. So, wenn wir jetzt gleich nach vorne kommen an diese beiden Tische rechts und links, die wunderschön gedeckt und vorbereitet sind, dann ist es wichtig zu wissen, dass nicht Menschen uns einladen hier an den Tisch, sondern dass Jesus Christus, der auferstandene Jesus Christus, selber uns einlädt, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte, weil er sein Leben mit deinem Leben und meinem Leben verbinden möchte. Und wenn du das willst, wenn du in dieser Verbindung, in diesem Bund mit Jesus leben willst, dann sei herzlich willkommen und komm nach vorne. Wenn du aber spürst und dir unsicher bist, ich weiß nicht, ob ich diese Verbindung mit Jesus will und brauche, dann bitte ich dich, komm noch nicht nach vorne und nimm das Abendmahl. Das ist dann noch nicht der richtige Schritt für dich. Wir werden es gleich so handhaben, dass wir, wenn wir hier um diese beiden Tische herumstehen, dass der große Kelch dann jeweils herumgeht und ich bitte dann, dass jeder den Kelch nimmt, auch wenn du vielleicht aus dem Einzelkelch trinken möchtest. Nimm bitte den großen Kelch, gib ihn mit einem Zuspruch an deinen nächsten Nachbarn weiter. Zum Beispiel, dass du sagst: Christi Blut für dich vergossen. Und dann, wenn du ihn weitergegeben hast, dann nimm dir bitte den Einzelkelch. So ist es dann möglich, dass jeder auch diese Gemeinschaft erlebt, die dadurch entsteht, dass man den Kelch weitergibt und einen Zuspruch bekommt. Ich bete jetzt mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns Jesus geschenkt hast. Danke, dass Jesus sich für uns hingegeben hat am Kreuz. Jesus, danke, dass du dein Leben geopfert hast, damit wir Leben bekommen. Und diese Barmherzigkeit und diese Demut und diese Geduld, die du dadurch bewiesen hast, die wird uns prägen, je mehr wir uns dem aussetzen. Jesus, danke dafür, dass du eine neue Gemeinschaft stiftest. Und du hast den Ausgangspunkt dafür am Kreuz auf Golgatha gelegt. Jesus, danke, dass wir daran teilhaben, wenn wir von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Wir haben an dir teil, aber wir haben auch dann aneinander teil. Wir gehören zusammen, weil du uns zusammenstellst, weil du unsere Gemeinschaft schaffst. Danke dafür. Amen. Kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und der sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen in Glauben an Jesus, der gesagt hat: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Ich bitte diejenigen, die beim Austeilen helfen, nach vorne zu kommen und auch, dass wir dann in zwei Gruppen uns hier vorne jeweils versammeln.
zum Schluss unseres Gottesdienstes noch eine kleine Ansage. Wer möchte, wer Zeit hat, wer sich einbringen möchte in diese Aktion, heute findet eine Gebetsnacht statt von 22 bis 6 Uhr. Wird nicht für jeden das sein. Manche sagen, geht nicht wegen Schlaf oder wir haben Besuch. Das ist dann auch schwierig, sich dann abzuseilen. Aber ich möchte ganz herzlich einladen, wer beten möchte, hier in Gemeinschaft, 22 Uhr bzw. 21.30 Uhr geht's los mit Kaffee. Hier unten im Café Kuh. Und vielleicht noch eine kleine Story, die ich loswerden möchte. Das Highlight meiner Woche, Beten hilft. Ich habe für eine Bekannte gebetet, 70 Jahre alt oder über 70 Jahre, mit der ich zu tun habe über den Posaunenchor und bekam mit, dass da auch einiges an Unfrieden ist. Und wir saßen jetzt kürzlich zusammen und sie erzählte, ja, sie hätte sich jetzt mit ihrem Bruder ausgesöhnt. Das ging bei mir durch, das war ganz toll, weil ich wusste, dass da einiges an einfach unvergebener, unausgesprochener Schuld da war. Der nächste Nachsatz war dann gleich, aber ein Sauhund ist er trotzdem. Gut, das schreibe ich ja buschikosen Art zu. Aber ich sage, wir reden jetzt wieder miteinander. Ein-, zweimal die Woche telefonieren wir. Und ich denke, dass auch das eine Auswirkung ist, wie wir mit Gebet auch Gemeinschaft fördern können, Versöhnung bringen können in die Welt. Und deswegen auch besonders diese Einladung für heute Abend. Wir wollen uns noch zusammen unter den Segen Gottes stellen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Seelen in Christus Jesus. Amen.